fliegenden Wechsel mit dem Mikro, darum brauche ich gerade einen Moment. Ich weiß nicht, wenn ihr jetzt so die Situation gesehen habt, könnte ja was sein, man geht erfüllt vom Gottesdienst nach Hause, will zusammen schön backen, Gutzli machen, alles ist super und dann kommt wieder ein bisschen der normale Wahnsinn vom Alltag zurück. He? Da hat man sich doch eigentlich was ganz anderes gewünscht. Kennt er das? Kennt er nicht? Läuft bei euch immer tipptopp so. Christliche Vorzeigefamilien hier. Heute ist es ein bisschen anders als sonst, zumindest für mich. Ich habe ungefähr 10-mal versucht, den Predigttext für heute zu schreiben und es ist irgendwie nie zusammengekommen. Und darum habe ich gedacht, es ist vielleicht heute mal wieder Zeit für was anderes. Okay. Oh ja. Haben wir nochmal was geklärt. Also, passt gerade dazu. Passt gerade dazu. Ich würde mir nämlich heute Morgen wünschen, dass es nicht ich bin, der hier vorne steht und ihr sitzt alle nur da und hört zu für 20, 30 Minuten, sondern dass wir heute Morgen, auch wenn wir eigentlich viel zu groß sind dafür, aber dass wir heute Morgen mal ein großes Wohnzimmer hier haben. Und ich weiß nicht, wie es bei euch im Wohnzimmer läuft, aber im Wohnzimmer redet nicht nur einer. Darum ist hier vorne nicht nur ein Stuhl, sondern auch noch ein zweiter. Und wenn jemand von euch denkt, es ist dran, dass ich nach vorne komme und was beitrage zu dem Thema, dann macht das. Es passt eigentlich auch zu dem, was wir im Neuen Testament lesen, dass jeder etwas beitragen kann, jeder etwas beitragen darf. Und das wollen wir jetzt mal heute auch so ausprobieren. Wir sind ja gerade im Thessalonicher, im ersten Thessalonicher und heute im Kapitel 4, die ersten 8 Verse. Und im ersten Teil wollen wir uns ein bisschen darüber Gedanken machen und ich möchte euch diese Verse mal vorlesen. Das ist der Gute Nachricht Übersetzung. Die ersten 8 Verse aus dem 4. Kapitel. Brüder, ihr habt von uns gelernt, wie ihr leben sollt, um Gott zu gefallen. Und ihr lebt auch schon so. Nun bitten und ermahnen wir euch im Namen von Jesus, dem Herrn, dass ihr darin auch weiterhin Fortschritte macht. Ihr wisst, welche Anweisungen wir euch in seinem Auftrag gegeben haben. Gott will, dass ihr heilig seid, dass euer ganzes Leben ihm gehört. Das bedeutet, dass ihr euch von Unzucht fernhalten sollt. Jeder von euch Männern soll lernen, mit seiner Frau so zusammenzuleben, wie es Gott und den Menschen gefällt. Ihr sollt nicht blind eurer Leidenschaft folgen, wie Menschen, die Gott nicht kennen. Es soll sich auch keiner Übergriffe erlauben und keinen Bruder bei Geschäften übervorteilen. Wir haben euch das schon früher gesagt und wir haben euch nachdrücklich gewarnt. Wer so etwas tut, den wird der Herr bestrafen. Gott hat uns nicht dazu berufen, dass wir zügellos und eigennützig leben, sondern dass wir sein heiliges Volk sind und ihm Ehre machen. Wer also diese Anweisungen in den Wind schlägt, lehnt sich nicht gegen einen Menschen auf, sondern gegen Gott, der euch ja mit dem Heiligen Geist erfüllt, damit ihr so leben könnt, wie es ihm gefällt. Nochmal ein kurzer Reminder. Heute Morgen ein gigantisches Wohnzimmer. Ich werde meine Gedanken teilen, aber du bist eingeladen, hier mit nach vorne zu kommen. Wir haben ja auch ein Mikro. Heiliges Leben. Auch wenn wir das so lesen, vielleicht ist es mal ein guter Gedanke, dass du dir überlegst, was würdest du dazu sagen, wenn du es mal jemandem anders erklären müsstest. Es ist nämlich irgendwie ein bisschen wie ein Minenfeld, habe ich das Gefühl. Die einen fühlen sich sofort getriggert, wenn es ums Thema heiliges Leben geht und haben Angst, okay, ich muss das tun und eigentlich weiß ich es ja, aber ich krieg's irgendwie nicht auf die Reihe. Eigentlich sollte doch, das gemeinsame Backen, sollten wir doch nicht wegen so Kleinigkeiten uns irgendwie in die Haare kriegen miteinander. Wir sind doch zu einem heiligen Leben berufen. Wir sind doch befreit. Was haben wir da für eindrucksvolle Lieder eigentlich vorher gesungen? Gerade auch dazu. Also eigentlich so ganz viel ist uns doch bewusst. Das Wissen ist ja oft da, oder? Ja, eigentlich sollten wir, was haben wir vorher gesungen? Eine Sache habe ich mir aufgeschrieben. Wir sind nicht länger gefangen und knechtet in dieser Welt. Wir sind Überwinder, die teure Blut hat uns befreit. So, und jetzt kommt und clasht das so ein bisschen mit unserer Lebensrealität zusammen. Und irgendwann sind manche Menschen dann auch frustriert, weil sie so denken, ja, ich singe es immer wieder und irgendwie will ich es da glauben, aber ich brauche nur es Gurzele und schon. Und jetzt? Irgendwie ist das Thema heiliges Leben für manche extrem belastet. Vielleicht weil so ein großer Druck und das Müssen auch Teil von ihrem Glaubensleben war. Weil wir es verbinden mit Druck, vielleicht auch mit Scham, weil wir es eben nicht schaffen, mit Frustration. Jetzt kannst du das hinzufügen, was auf dich zutrifft. Interessant ist ja, dass wenn wir über Buße lesen, also Umkehr, Neudenken, wenn gerade auch solche Sachen passieren, dann lesen wir nicht davon, dass es eigentlich etwas ist, wo Menschen Scham haben und wo sie kriechen und am Boden liegen, und es einfach nur das ist, was passiert. Was lesen wir denn in der Bibel, was passiert im Himmel, wenn Menschen Buße tun, wenn sie umkehren, wenn sie neu denken? Was lesen wir? Wohnzimmer? Was lesen wir? Es ist ein Fest. Und irgendwie ist es aber nicht unbedingt so, wie wir über Buße denken, oder? Es ist ein Fest, wenn wir mal wirklich bereit sind, umzudenken. Wenn wir ganz ehrlich hinschauen und erkennen, hey, das heilige Leben, das Gott sich da für mich überlegt hat, das ist nicht irgendwie noch so ein Muss, um das ich mich jetzt noch kümmern muss. Und dann haben wir da jetzt hier noch die Checkliste. Ah, okay, ich soll Sex in der Ehe zum Beispiel leben. Zack, okay, mache ich. Oder vielleicht auch mache ich nicht. Und dann habe ich diese eine Checkbox und dann habe ich die nächste Checkbox noch. Was war die nächste Checkbox? Dass ich niemanden betrüge, oder? Dass ich meinen Bruder, meine Schwester nicht betrüge. Ja, okay, erfülle ich oder erfülle ich vielleicht auch nicht. Aber darum geht es doch nicht beim heiligen Leben, oder? Heiliges Leben war eigentlich schon immer gedacht. War schon immer von Gott so gedacht. Am Anfang... immer super, wenn der Pastor jetzt so anfängt mit 1. Mose 1, gell? Aber es passt heute auch dazu. 1. Mose 1, da lesen wir davon, wie Gott Menschen macht. Und wozu macht er sie? Nach seinem Bild schafft er sie, oder? Und um zu herrschen. Sorry? Ihm zu dienen? Ja. Genau. Es kommt auch noch dazu, ihm zu dienen, zu herrschen. Und es braucht ja gar nicht lange, bis das alles wieder auf den Kopf gestellt wird, oder? Ihr kennt die Geschichte, Sündenfall und so weiter. Darum haben wir dann später beim Volk Israel den Begriff des Heiligseins auch, weil Heiligsein eigentlich nichts anderes bedeutet, als abgesondert oder anders zu sein. Weil unsere menschliche Realität nicht die ist, dass wir heilig leben. Das haben wir ja auch vorher gesungen, oder? Jesus Christus hat uns dazu befreit, dass wir heilig leben. Es ist nicht etwas, wo ich jetzt auch noch machen muss, damit ich irgendwie dazugehöre. Es ist der Kerngedanke Gottes, dass du, dass ich, dass wir ein heiliges Leben führen können. Ein Leben, in dem es nicht um mich geht, in dem ich herrschen kann, in dem ich anderen diene, in dem ich eigentlich ganz viel loslasse. Uns geht es immer so oft um unsere Privilegien und um unsere Rechte. Interessanterweise ging es Jesus nie darum, sondern er hat das alles immer mehr losgelassen, oder? Philipper 2. Bei ihm ging es nach unten und wir versuchen uns an Privilegien und Rechte zu halten und immer weiter nach oben zu klettern. Heiliges Leben bedeutet, ja, was bedeutet heiliges Leben? Nach Gottes Wohlgefallen zu leben? Im Licht zu wandeln? Gemeinschaft haben mit Gott? Gnädig sein und vergeben. Nächstenliebe. Stellt euch mal vor, euer Leben, unser Leben wäre davon geprägt. Unsere Gemeinschaft wäre davon geprägt. Wunderschön eigentlich, oder? Also wirklich wunderschön. Die zwei Beispiele, die hier jetzt in dem Text genannt werden, wo es um Sexualität geht, irgendwie in einem geschützten Rahmen das auch zu leben, wenn ich erlebe und wenn ich lebe, dass ich treu mit jemandem zusammen bin und dass ich nicht einfach treulos, dass ich selber überhaupt gar nicht lerne, treu zu sein. Warum ist es Gott ein Anliegen, dass wir heilig leben? Auch nicht nur, dass wir unser Leben hier in den Griff bekommen, sondern ich habe vorhin den Aspekt erwähnt mit dem Herrschen aus dem 1. Mose 1. Interessanterweise lesen wir das dann auch in Offenbarung wieder mit dem Herrschen. Bloß nicht nur für diese Welt, sondern auch in Ewigkeit. Jeder von uns ist geschaffen als ewiges Wesen. Und du bist dazu geschaffen, nicht nur auf dieser Erde zu herrschen, sondern auch in Ewigkeit. Und jetzt überleg dir mal, wen möchte Gott wohl einsetzen als Herrscher in Ewigkeit? Jemand, der gelernt hat, dass es immer nur um ihn selber geht und der zuerst an sich selber denkt? Oder aber jemand, der gelernt hat, bei dir, Gott, habe ich alles, was ich brauche. Mein Wunsch ist nicht, dass es zuerst um mich geht, sondern dass ich anderen dienen kann. Also es ist natürlich eine Suggestivfrage. Natürlich will Gott Menschen einsetzen, die gelernt haben, es geht nicht um mich. Die gelernt haben, loszulassen. Die in wirklicher Freiheit leben mit Gott. Das ist Gottes Ziel für dein Leben. Und das, was wir hier auf der Erde mitprägen können, darum ging es auch in der Serie vorher und hoffentlich sind wir da auch noch weiter dran, ist nicht nur die einzelne Tat, die wir tun, eben, es geht nicht nur darum, lebe ich jetzt verbindlich mit einem Partner zusammen, sondern es geht auch darum, zu welchem Menschen werde ich, wenn ich das tue, beziehungsweise wenn ich das nicht tue. Wir alle erleben geistliche Formung. Und dadurch, dass wir uns an das halten, was Gott sagt, erleben wir uns eine Formung dahin, zu dem, was Gott möchte, für dich, für mich in Ewigkeit. Es ist nicht einfach nur ein Muss und es ist eigentlich extrem traurig, dass es mit so viel Scham behaftet ist, weil es ist eigentlich das Ziel vom Leben von jedem von uns und es ist das Beste, was uns passieren kann. Wie machen wir es jetzt? Wie leben wir heilig? Theorie soweit klar. Wie machen wir es jetzt? Dass wir uns erfüllen lassen vom Heiligen Geist, okay? Sag's nochmal bitte. Das passiert in der Stille. Haben wir vorher auch vom Uri gehört. Kannst du es nochmal wiederholen? Ich habe es akustisch nicht. Wie können wir das lernen, loszulassen? Ja, Miriam kommt nach vorne.
Ich möchte euch dazu etwas erzählen. Ich bin mit 19 auf Australien gegangen für ein Jahr. Und dort habe ich das ein Stück weit gelernt. Ich war auf einem Bauernhof, ab in der Pampa. Sehr weit weg von anderen Häusern, anderen Menschen. Ich bin dort nicht berieselt worden von allem, was man noch heute machen könnte. Mein Alltag hat ausgesehen, arbeiten, schlafen, essen und sein. Einfach sein. Ich habe dort eine sehr Tiefe erlebt mit Gott. Und zwar, weil ich so viel Zeit hatte, um mit Gott zu verbringen. Meine Chefin, sie war Schweizerin. Der Chef war aber in Australien. Und mit ihr konnte ich Schweizerdeutsch reden. Das hat mir manchmal ein bisschen geholfen in meinem Werdegang. Und sie hat mir sehr nahe gelegt. Schau, wenn du näher willst zu Jesus kommen und mehr willst mit ihm unterwegs sein, dann probier jede Entscheidung, die du machst, und zwar wirklich jede, ihn zuerst zu fragen. Jesus, was würdest du jetzt machen? Und das war ein Lernen gewesen, und ich tagtäglich daran erinnert worden bin, mit ihr begleitet worden bin. An einem schönen Tag bin ich draußen auf dem Feld gewesen. Das heisst, der Chef hat mir den Auftrag gegeben, er hat bei der Feldarbeit, bei einer Maschine, 3 Federn verloren. Eisenfedern. Die waren circa so lang. Ein Durchmesser etwa von 10-15 cm. Rostfarbig. Die Erde in Australien ist hauptsächlich rostfarbig. Ich habe den Auftrag bekommen, auf dem 25 Hektar Feld, wo das kleinste war, die zu suchen, weil er die dort verloren hat. Also bin ich wie der Esel am Berg gestanden und habe gedacht, ja super, also wie willst du das finden? Das ist absolut keine Chance. Da bin ich schon so weit gewesen, dass ich gefunden habe, okay Gott, wenn ich die soll finden, dann musst du mir den Weg zeigen. Dann musst du mir zeigen, wo sie sind, wie du weißt, wo sie sind. Somit bin ich auf den Quad gestiegen, bin das Feld mal abgefahren und ja, ich habe schon ein bisschen zweifelt, dass das funktioniert. Bin dann wieder zurückgekommen und nichts gefunden. Schlussendlich bin ich dann ein bisschen niedergeschlagen ins Haus gekommen und dann sagt die Chefin, hast du es gefunden? Ich sagte, nein. Hast du Jesus gefragt, bei jedem Meter, wo du gefahren bist? Wo du sollst fahren? Also wo soll ich fahren mit dem Quad? Ich sagte, nein, das habe ich nicht gemacht. Ich habe einfach gesagt, okay, Jesus, zeig mir, was sind. Aber ich habe ihn nicht führen auf diesen 25 Hektaren. Somit bin ich nochmal raus und habe Jesus gesagt, also, ich fahre nur dort an, wo du mir sagst. Ich bin draufgesessen, Motor anlassen und bin einfach mal einen Meter führen gefahren, schön langsam. Und so hat er mich durchgeführt, durch das Feld. Ich kann euch nicht mehr sagen, wo ich überall abgebogen bin. Auf jeden Fall, ich habe am Schluss alle 3 gehabt, und zwar sehr schnell. Und das hat mir dort so klar gezeigt, wenn ich Jesus frage, mit jeder noch so kleinen Entscheidung, die ansteht, Jesus, was soll ich jetzt machen? Egal was es ist, dann komme ich in die Tiefe rein. Da komme ich in das heilige Leben ein. Da komme ich in das ein, wie begegne ich meinen Mitmenschen? Wie kann ich heilig leben?
Danke, Miriam. Schauen wir doch mal, wie es beim Theater weitergeht. Wie machen die das? Wie machen wir das? Ich glaube, mega hängt mega mit dem zusammen, was wir mit Verwandeln mein Herz genauer anschauen. In der Kleingruppe. Und das, was ihr jetzt gesagt habt, Yuri, Mirjam und die anderen, ich hab das Gefühl, das kommt alles irgendwo zusammen bei einer Frage, die ich mir auch vorher gestellt habe. Paulus, Silvanus und Timotheus, das lesen wir am Anfang des Briefes, schreiben den Brief ja an die Thessalonicher. Aus einem bestimmten Grund, sie haben die Thessalonicher gekannt. Sie schreiben den Brief ja nicht direkt an uns. Aber was würden sie an uns schreiben, wenn sie uns schreiben würden? Wenn Jesus einen Brief schreiben würde an uns als Gemeinde, welchen Brief würde er an uns schreiben? Das ist schwierig, weil wir ja irgendwo alle an unterschiedlichen Punkten stehen und trotzdem, welchen Brief würde Jesus an uns schreiben? Als ich darüber nachgedacht habe, kamen mir einige Verse aus der Offenbarung in den Sinn. Und ich möchte das mit euch teilen und sage aber auch zu Beginn, vielleicht ist es prophetisch, vielleicht ist es das nicht, was hier gerade zusammenkommt. Prüft es und das Gute behaltet. Ich lese aus Offenbarung 2, Vers 2. Ich weiß, wie du lebst und was du tust. Ich kenne deinen unermüdlichen Einsatz und deine Ausdauer. Ich weiß auch, dass du niemand in deiner Mitte duldest, der Böses tut und dass du die geprüft und als Lügner entlarvt hast, die behaupten, Apostel zu sein und es gar nicht sind. Ja, du hast Ausdauer bewiesen und hast um meines Namens willen viel ausgehalten, ohne dich entmutigen zu lassen. Doch einen Vorwurf muss ich dir machen. Doch einen Vorwurf muss ich dir machen. Eure Liebe ist nicht mehr so wie am Anfang. Bedenkt, von welcher Höhe ihr herabgestürzt seid. Kehrt um und handelt wieder so wie zu Beginn. Der Öri hat vorher vom Zusammen vor Gott erzählt. Ungefähr vor 3 Jahren haben einige von euch gemeinsam mit uns das erste Mal so eine Art Zusammen vor Gott gemacht. Damals hatte es noch keinen Titel. Es war, glaube ich, einfach eine Gebetsstunde, wo wir das mal so gemacht haben. Es war nach dem Praise Camp. Und wir haben es gemacht, einfach weil wir ein großes Brennen nach Jesus hatten. Und weil wir die Gemeinschaft mit euch als Gemeinde so erleben wollten. Ein großes Brennen, ein großes Suchen. Und wenn ich das so lese, frage ich mich, wo ist das Brennen und wo ist das Suchen von damals? Irgendwie bin ich der Überzeugung, dass die Sehnsucht tief in jedem von uns drin ist. Die Sehnsucht nach einem brennenden Herz, nach wirklicher Begegnung mit Jesus Christus, nach einem Leben mit ihm, das im normalen Alltag stattfindet. So wie wir es auch vorher von Mirjam gehört haben, so wie wir es von dir gehört haben, Yuri. Zurück zur ersten Liebe. Wo stehst du da? Ich will da nicht etwas über dich aussprechen, was nicht stimmt. Eben, prüft's und das Gute behaltet. Aber wo würdest du sagen, stehst du in deiner ersten Liebe zu Jesus? Ich sehe da gerade ein Pärchen, das ganz nett zusammensitzt. Erste Liebe ist ja was unglaublich Schönes. Wenn ich so die Frage stelle, dann hat es natürlich was sehr Schweres. Und es ist was, worüber man sich ernsthaft Gedanken machen muss. Aber erste Liebe ist was unglaublich Schönes. Bevor ich zum Theologiestudium gegangen bin, hatte ich eine Zeit, in der ich länger nicht in der Gemeinde war. Wenn ihr wissen wollt, warum, könnt ihr nachher auf mich zukommen. Das ist jetzt nicht der Platz dafür. Ich war länger nicht mehr in der Gemeinde und dann habe ich einen guten Freund besucht auf St. Krishona, wo ich dann später auch studiert habe. Und ich habe diese Gemeinschaft erlebt und habe gemerkt, wow, die haben was, was ich eigentlich schon lange vermisse. Was ich nicht mehr habe, weil ich nicht Teil von einer Gemeinschaft bin, die wirklich nach Jesus sucht. Und ich bin mega dankbar, dass ich Teil dieser Gemeinschaft werden konnte und dass ich erleben durfte, wie der Heilige Geist dann in den folgenden Monaten, als ich dann dort war, angefangen hat, Dinge in meinem Leben zu adressieren, die nicht gut waren. Wo ich Dinge ins Reine bringen musste. Letzte Woche war jemand bei uns zu Hause und hat genau das Gleiche gemacht. Es war nicht angenehm für ihn, vielleicht im ersten Moment, oder sich das einzugestehen, da muss ich was in Ordnung bringen, aber hey, das ist Wirken des Heiligen Geistes. Da lebt was. Da findet echte Umkehr statt. Da ist Buße nicht etwas, wo wir hinkriechen müssen, sondern wo die Person dann auch einfach Freude erleben durfte, weil hey, wir haben das ausgesprochen, wir haben es ausgeräumt, es ist vergeben. Da passiert was. Und wenn ich zurückdenke an diese Zeit, an die Lebendigkeit, da muss ich sagen, ich wünsche mich ein bisschen dahin zurück. Wo stehst du in deiner ersten Liebe zu Jesus? Vielleicht bist du auch voll am Brennen. Dann ist es gut. Aber vielleicht auch nicht. Und dann ist heute Morgen vielleicht ein Weckruf für dich, für uns, uns zu fragen, wo stehen wir? Und dann, das lesen wir auch in der Offenbarung, kehrt um und handelt wieder so wie zu Beginn. Wer in einer Beziehung ist, also ich habe das von meiner Frau auf jeden Fall schon mal gehört, oh, am Anfang hast du mir noch schöne Briefe geschrieben. Mach das wieder mal. Manche Dinge verlernen wir. Irgendwie, ich weiß nicht, sind sie uns nicht mehr so wichtig oder manchmal müssen wir uns wieder zurückbesinnen auf das, was wir am Anfang getan haben. Was hast du am Anfang getan, was du irgendwie nicht mehr tust? In Zephania 3, im ganzen Buch Zephania geht es eigentlich darum, dass Gott sein Volk wieder zu sich ziehen möchte. Und in Zephania 3, Vers 12 bis 13 lesen wir Folgendes. Nur ein Volk aus armen und demütigen Leuten lasse ich dort als Überrest Israels wohnen. Menschen, die auf mich ihre Hoffnung setzen. Sie werden kein Unrecht tun und weder lügen noch betrügen. Sie werden in Glück und Frieden leben. Kein Feind wird sie aufschrecken. Wir können noch wahnsinnig viel über ein heiliges Leben reden und uns Gedanken darüber machen. Aber wenn wir die erste Liebe nicht haben, dann führt das alles zu nichts. Jesus fordert auf, deine Offenbarung, ich habe es auszusetzen, eure Liebe ist nicht mehr so wie am Anfang. Bedenkt, von welcher Höhe ihr herabgestürzt seid, also bedenkt, was ihr schon erlebt habt mit mir, wie heiliges Leben, wie ein Leben mit mir aussehen kann. Kehrt um und handelt wieder so wie zu Beginn. Prüfet alles und das Gute behaltet. Ich möchte jetzt gern mit euch erstmal eine kurze Zeit von der Stille haben, in der ihr euch das fragen könnt, in der ihr das mit Jesus direkt selbst bewegen könnt. Wo stehen wir gerade? Jesus, ist es etwas, das du zu mir sagen möchtest oder das, was du zu mir sagst? Was sind die ersten Dinge und dass du dich zurückerinnerst? Einige Momente, ein paar Minuten der Stille. Wie es war. Kehret um und handelt wieder wie am Anfang. möchte euch jetzt einladen, ganz spontan, für eine kurze Gebetszeit, wo ihr einfach, unverstärkt, am Ort, wo ihr hockt, im Gebet Gott gegenüber dürft ausdrücken. Vielleicht wäre es gerade schön, wenn wir gemeinsam dürfen ringen um die Sehnsucht nach einer Begegnung mit Gott. Nach einem lebendigen Leben. Nach einem Leben von der Liebe mit Gott. Und wenn